NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit, es geht um Lebenskrisen und Stress und wir fragen, wie wichtig ist das Betriebsklima dann für die Gesundheit? Die kostenlose Telefonnummer für Sie zum Mitreden, zum Mitdiskutieren, aber auch um persönliche Erfahrungen zu schildern. Das ist die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Und wenn es um persönliche Erfahrungen geht und die eher negativ waren und Sie die eigentlich nicht unbedingt mit Ihrem Namen verbunden wissen wollen, zumindest heute nicht, dann können Sie das auch gerne anonym tun. Also wir wollen heute mit Ihnen wirklich offen sprechen über Lebenskrisen und Stress und fragen, wie wichtig ist das Betriebsklima eigentlich für die Gesundheit und wie wichtig ist es dann, wenn man so eine Lebenskrise, wenn man Stress hat, dann für die Gesundheit. Wie können einem da möglicherweise Arbeitgeber, aber auch Kolleginnen und Kollegen in solch einer Situation helfen? Die kostenlose Service-Telefonnummer ist die 08000 44 1777. Es ist ja unbestritten, die Arbeitswelt stellt heute oft hohe Anforderungen an Beschäftigte. Sie müssen unter enormem Zeitdruck umsichtig, konzentriert und fehlerfrei arbeiten. Und wenn dann persönliche Krisen hinzukommen, dann werden häufig Belastungsgrenzen überschritten. Krankheit und Arbeitsausfälle sind die Folge. Ein aktueller Report zeigt, der heute erst vorgelegt worden ist, die Zahl von Fehltagen aufgrund von psychischen Erkrankungen sind in den letzten 10 Jahren konstant gestiegen. Sie nahmen um fast 80% zu und diese Entwicklung kann ja weder im Interesse einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, noch im Interesse der Unternehmen. Wie aber sollen Firmen denn reagieren, wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in persönliche Krisen geraten?
Na, man erwartet schon, dass der Arbeitgeber unterstützt die Mitarbeiter. Kann ja jedem passieren, dass irgendetwas Schlimmes im Leben einem zustößt. Und dann erwartet man natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Verständnis.
Weshalb man nicht so arbeiten kann wie vielleicht vorher oder warum man gerade nicht so leistungsfähig ist. Ich finde, das sollte man schon mitteilen können. Und wenn man es dann auch tut und belegen kann, so mit Gesundheitsschein und sowas, dann finde ich auf jeden Fall, sollte man auch unterstützt werden.
Ja gut, aber es gibt ja viele Menschen, die damit auch zurechtkommen. Vielleicht liegt das ja auch an einem selbst zum Teil, dass man damit anders umgehen muss.
Also nicht ignorieren, sondern gucken, was kann man für den Mitarbeiter tun, um ihn in so einer Krise zu unterstützen auch. Eventuell durch freie Tage oder Urlaub.
Gerade wenn man mit der Psyche was hat, weil ich habe nämlich selber in der Familie 2, die sie umgebracht haben, ne, die das da hinterm Berg gehalten haben und ich habe das öffentlich gemacht. Auf jeden Fall sollte man den Arbeitgeber das erzählen.
Ich denke, das kommt auf die Struktur des Unternehmens an. Ansonsten sollte man sich Hilfe erstmal von außerhalb holen, um zu wissen, wie man an die Sache rangeht.
Das Thema heute in der Redezeit bei Lebenskrisen und Stress. Wie wichtig ist das Betriebsklima für die Gesundheit? Erste Meinungen hat Thomas Christes gesammelt. Und jetzt sind Sie dran, kostenlos wie immer über die Servicetelefonnummer 08000 44 1777. 08000 44 1777. Wie gesagt, wenn Sie persönliche Erfahrungen haben und die heute schildern wollen, können Sie das gerne auch unter einem anderen Namen tun. Wir freuen uns auf das, was Sie zu berichten haben. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen an unsere Experten. Helmut Schröder ist stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, der WIDO. Schönen guten Abend, Herr Schröder.
Guten Abend.
Sie haben gemeinsam mit der Uni Bielefeld und der Beuth-Hochschule in Berlin heute diesen Fehlzeitenreport vorgestellt und haben dabei eben auch festgestellt, dass Menschen immer häufiger mit gesundheitlichen Krisen, mit gesundheitlichen Problemen in den Job gehen und dabei dann sozusagen zusätzlich gefordert sind. Was hat Sie denn bewogen, nach diesen persönlichen Krisen zu fragen? Denn die sollen ja normalerweise außen vor der Tür bleiben und haben im Job eigentlich nichts zu suchen.
Also die Frage, die wir uns vor über einem Jahr im Herausgeberkreis gestellt haben, war, wie geht man mit Krisen eigentlich in Deutschland um? Das war das Jahr, dass Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Das war ja das Jahr, dass ein großes Automobilunternehmen sein Dieselgate hatte. Und es ist eigentlich die Frage, dass es natürlich auch Unternehmenskrisen gibt. Es gibt natürlich auch Teamkrisen, beispielsweise der Fall Mobbing. Aber es gibt natürlich auch persönliche Krisen. Und in diesem Komplex hatten wir uns überlegt, dieses Thema kritische Lebensereignisse aus der persönlichen Sphäre, die möglicherweise reinschwappt in den beruflichen Kontext, einfach um mal näher zu untersuchen. Interessanterweise gibt es relativ wenig Literatur darüber, also wenig Studien darüber. Uns hat faktisch auch wirklich überrascht, dass jeder Zweite der Befragten, der 2000 Befragten berichtet hat, dass er in den letzten 5 Jahren kritische Lebensereignisse erlebt hat. Diese Zahl ist relativ hoch, wenn Sie sich vorstellen, wir haben knapp 30 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Dann sprechen wir von 15 Millionen Beschäftigten, die in den letzten 5 Jahren ein kritisches Lebensereignis erlebt hatten.
Und Entschuldigung. Sie wollten weitersprechen.
Ein Hinweis, und weil das ist ein Punkt, der uns ebenfalls sehr überrascht hat. Man darf natürlich nicht vernachlässigen, dass insbesondere natürlich die Jüngeren weniger von diesen kritischen Lebensereignissen betroffen sind. Das ist möglicherweise mal eine Trennung, das sind finanzielle Probleme. Mhm. Aber insbesondere 2/3 der Beschäftigten über 50 bis 65 haben ein kritisches Lebensereignis erlebt oder hinter sich gebracht. Und das sind natürlich so gravierende Einschnitte wie Erkrankungen im Familienkreis gravierende, eine eigene gravierende Erkrankung oder auch der Tod des Partners. Also insofern handelt es sich hier nicht um kleine Krisen, dass man mal einen Bus verpasst hat, was ja teilweise umgangssprachlich auch schon als Krise identifiziert wird, sondern es sind wirklich gravierende Einschnitte ins Leben, die natürlich dazu führen, dass auch der Kopf an der Stelle nicht frei ist im beruflichen Kontext.
Dr. Uwe Gericke ist Facharzt für Arbeitsmedizin, leitender Betriebsarzt bei Inner City in Hannover und gleichzeitig im Vorstand im Berufsverband Niedersächsischer Arbeitsmedizin. Auch Ihnen guten Abend, Herr Dr. Gericke.
Guten Abend.
Wie kann ein Arbeitgeber, wie können Kolleginnen und Kollegen in solch einer Situation angemessen reagieren, wenn jemand neben Ihnen oder unter Ihnen, wenn es um den Arbeitgeber geht, mit einer Krise in den Beruf kommt, in den Job kommt, ins Büro kommt?
Arbeit ist für die Menschen wichtig und Arbeit kann auch in einer Krisensituation stabilisierend wirken. Und dafür ist natürlich Offenheit und das Ansprechen der Probleme, der Krise, des Konfliktes erforderlich. Führungskräfte, Kollegen sollten mit Verständnis reagieren und nach Lösungsmöglichkeiten, nach Unterstützungswegen gemeinsam schauen. Wie können wir Rücksicht nehmen auf die Einschränkungen, die der Betroffene hat zurzeit? Gibt es Möglichkeiten der Entlastung? Können Kollegen Teile der Aufgaben übernehmen für einen befristeten Zeitraum? Ist ein Urlaub oder eine Reduktion der Arbeitszeit ein hilfreicher Weg? Und vor allen Dingen, wie können weitere Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet werden?
Henrike von Platen ist Gründerin des Unternehmens FPI, Fair Pay Innovation Lab, und war früher mal Präsidentin der Business and Professional Women Germany. Guten Abend, Frau von Platen.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Können sich heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der jetzigen Situation, in der ja alles schneller und immer hipper wird und auch immer ja drängender wird, muss man ja sagen, die Arbeitswelt ist ja sehr, sehr dynamisch geworden. Können die sich überhaupt Offenheit heute leisten? Können die am Arbeitsplatz sagen, ja, ich habe ein Problem und deswegen arbeite ich möglicherweise zurzeit etwas unkonzentrierter, vielleicht auch etwas langsamer, weil ich mit anderen Dingen auch beschäftigt bin?
Sie müssen es sich leisten können. Die Frage ist nur, ob das eben wirklich funktioniert. Und ich fand das schon erstaunlich zu lesen vorhin auf dem Weg hierher, dass gerade in den kleinen Unternehmen das zum Beispiel gar nicht geht. Das hätte ich völlig anders vermutet. Da ist die Mehrzahl der Menschen beschäftigt bei uns. Und wenn ich dann an die Frauen denke und an das, was wir hier als Krise so beschreiben und dann darüber grübele, dass die Frauen die meiste Care-Arbeit machen und vielleicht nicht selbst betroffen sind, aber auch ein Kind zu bekommen, kann ja durchaus ein kritisches Lebensereignis sein. Und wenn das dann noch mit einer Trennung verbunden ist, man alleinerziehend wird und man darüber dann nicht im Unternehmen reden könnte, das wäre dramatisch. Also von daher halte ich das für extrem wichtig, dass die Unternehmen diese Offenheit mitbringen und Führungskräfte auch in der Lage sind, damit umzugehen. Und das hat mich dann auch dazu gebracht zu verstehen, weswegen das vielleicht in den kleinen Unternehmen doch nicht ganz so funktioniert, wie ich es erwartet hätte, weil vielleicht zwar einerseits der Wunsch da ist, so zu sein und man ist so offen und so hip und macht alles füreinander, miteinander, gemeinsam, aber man hat vielleicht gar nicht die Kompetenzen oder die Schulungen, die man bräuchte, um zu wissen, wie man mit Menschen, die so eine Krise erleben, umgeht. Denn das ist ja nicht etwas, was man irgendwie so in die Wiege gelegt bekommt.
Wollte ich gerade sagen, kann man das schulen oder muss man da nicht sozusagen eine Grundherzlichkeit haben, eine Grundoffenheit, dass man sich wirklich für andere Menschen in seiner näheren Umgebung, auch am Arbeitsplatz, interessiert?
Ich denke, wenn man diese Grundoffenheit hat, das ist sicherlich extrem hilfreich. Und manche Menschen sind dazu mehr geboren vielleicht als andere. Und die machen auch von Haus aus schon andere Jobs, weil wir bestimmte Talente haben und hoffnungsvollerweise Jobs ergreifen werden, die in die Richtung unserer Talente gehen. Aber sicherlich kann man den großen Teil, den man braucht, um richtig auf die Menschen einzugehen, lernen und dann natürlich auch irgendwie im Unternehmen unterstützende Maßnahmen haben, dass man bestimmte Wünsche erfüllen kann. Wie wir eben gehört haben von dieser Umfrage, dieser Wunsch nach, man kann vielleicht eine kleine Auszeit nehmen und hat überhaupt erstmal einen Gesprächspartner, wo man sich auch traut, offen anzusprechen, dass man überhaupt irgendeine Krise hat. Das ist ja eigentlich der erste Knackpunkt. Mhm. Existiert überhaupt das Vertrauen und eine Vertrauensbasis zu schaffen? Also dazu sollte jede Führungskraft in der Lage sein, sonst ist sie aus meiner Sicht keine gute Führungskraft.
Ja, Uwe Gericke als Facharzt für Arbeitsmedizin, Sie haben ja vorhin auch so einen Idealzustand geschildert, haben gesagt, also das und das muss eigentlich da sein in einem Unternehmen. Wenn Sie jetzt aber mal sich so ein bisschen umschauen, auch über Ihr eigenes Unternehmen hinweg mal, über den Tellerrand hinausblicken, haben Sie das Gefühl, dass das tatsächlich so verbreitet ist schon?
Natürlich haben wir heute in der Arbeitswelt noch immer Bedingungen, wo es manchmal nur um das Geldverdienen geht, wo die Wertschätzung nur im materiellen Sinne verstanden wird und immer weniger Menschen immer mehr Arbeit erledigen müssen. Und das sind natürlich Rahmenbedingungen, wo eben nicht der Mitarbeiter, der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern die Sache gesehen wird. In diesen Rahmenbedingungen werden wir auf wenig Verständnis in Krisensituationen stoßen. Aber die Arbeitswelt wandelt sich, sie hat sich verändert. Und wir wissen heute, dass moderne Unternehmen sich eben anders aufstellen müssen. Sie müssen mehr Verständnis für die wichtigen Mitarbeiterbedürfnisse entwickeln, einfach weil Mitarbeiter heute immer wichtiger werden.
Und wenn Sie jetzt aber sozusagen sich im Umfeld bei sich umschauen, auch unter Ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren, diese Offenheit, die wir gerade angesprochen haben, dieses Miteinander, was wir gerade angesprochen haben, was ja mittlerweile sogar in Großraumbüros eigentlich leichter möglich sein müsste, als wenn jeder in seinem eigenen Büro sich verkriecht. Sind wir da auf einem Weg, dass wir sagen, ja, wir haben da nicht nur das Gefühl, dass wir jetzt alle miteinander feiern und dass wir alle gemeinsam toll erfolgreich sind, sondern wir sind auch dann da, wenn jetzt einer von uns eine kleine Krise hat, wenn also sozusagen die Kette an einer Stelle etwas schwächer wird? Oder ist das ein Wunschtraum, dem wir da alle hinterherlaufen?
Also ich erlebe sehr oft, dass diese Verhältnisse tatsächlich auch vorhanden sind, wo es möglich ist, sich vor allen Dingen mit den Kollegen auszutauschen und auch Verständnis bei den Führungskräften zu finden. Aber sicher will ich Ihnen recht geben, wir werden in Deutschland auch Betriebe sehen, wo eben der Einzelne wenig zählt. Wir haben immer noch Arbeitsverhältnisse, wo prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, wo unsichere Arbeitsverhältnisse sind. Und in diesen Situationen werden Menschen sicherlich in Krisensituationen wenig Verständnis finden.
Helmut Schröder als stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Sie haben ja auch diese ganze Problematik jetzt sozusagen erst aufgeworfen. Können Sie denn verstehen, wenn ein Unternehmen sagt, pass mal auf, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen hier bei mir im Unternehmen funktionieren, denn ich will Erfolg haben mit ihnen, damit die auch Geld verdienen. Bleibt denn da wirklich überhaupt aus Ihrer Sicht die nötige Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, um jedem sozusagen individuell immer gerecht zu werden? Denn es gibt ja auch, wie Sie schon angesprochen haben, sehr unterschiedliche Krisen. Und der eine hat die Problematik, dass er vielleicht gerade eine finanzielle Krise hat. Der andere hat ein Problem, weil sein Lebenspartner sich verabschiedet hat, aus welchen Gründen auch immer. Da kann man ja im Grunde eigentlich permanent, muss man ja als Arbeitgeber dann reagieren. Das lähmt ja fast auch ein Unternehmen.
Also es erinnert mich an die Diskussionen, die wir vor 10 Jahren auch mit Unternehmen geführt haben, als es um betriebliches Gesundheitsmanagement ging. Also die Investition in Gesundheit in den Unternehmen. Da ist der Eindruck vermittelt worden in Unternehmen, das ist ja nur ein Zuschussgeschäft und ich muss heute investieren. Und ansonsten, wenn der Beschäftigte heute krank wird, dann wechsle ich ihn einfach aus. Ich glaube, die Zeiten haben sich da glücklicherweise eher in Richtung der Arbeitnehmer entwickelt, der Beschäftigten. Ich spreche jetzt nicht über die prekären Arbeitsverhältnisse, aber im Normalarbeitsverhältnis. Dass wir dort heutzutage in Unternehmen sehr hochspezialisierte Beschäftigten haben, die ein hohes Investment letztendlich auch des Unternehmens bedeuten, dass sie genau an dieser Stelle arbeiten, wo sie momentan arbeiten. Und da kann man natürlich sich hinstellen und kann einfach nur sagen, ich fordere einfach nur deine Leistung ab, unabhängig davon, in welcher Lebenskrise oder welcher Situation du persönlich aktuell steckst. Unserer Einschätzung nach ist es sinnvoller und ich glaube, da kommen auch die Unternehmen mittlerweile, zumindest die großen Unternehmen, auf die Idee zu sagen, wir müssen unsere Beschäftigten eigentlich auch fördern. Auch genau in solchen Situationen, wenn sie beispielsweise kritische Lebenssituationen haben oder Lebenskrisen haben, an der Stelle sie zu fördern, weil sie haben damit den riesen Vorteil, sie binden diesen Beschäftigten, der hochspezialisiert ist, den Sie nicht austauschen können heute oder morgen, weil Sie einfach ein hohes Investment haben als Unternehmen in den Beschäftigten. Mhm. Sie binden diese Person einfach langfristig auch an Ihr Unternehmen, weil wenn es Ihnen gelingt, in einer Krisensituation den Beschäftigten beizustehen, glaube ich, dass es über längere Zeit auch dazu führt, dass der Beschäftigte dankbar ist für die Hilfsbereitschaft, für die Möglichkeit, auch diese Lebenskrise gemeinsam mit der Führungskraft, mit dem Unternehmen zu überstehen. Das ist sozusagen aber auch aus der Perspektive meiner Einschätzung nach zwingend notwendig eigentlich ist, dass das Unternehmen Führungskräfte genau dahingehend schult, dass sie sensibilisiert, dass die Beschäftigten oder ihre Mitarbeiter unterstützt, solche Krisen zu überstehen und sie hoffentlich auch dazu bringen, dass sie widerstandsfähiger sind, wenn vielleicht die ein oder andere Krise, weitere Krise in ihrem Leben auf sie zukommt.
Mhm. Thema heute in der Redezeit. Es geht um Lebenskrisen und Stress. Wir fragen, wie wichtig ist das Betriebsklima für die Gesundheit? Wie wichtig ist ein gutes Betriebsklima, gerade wenn man eine persönliche Krise hat? Für die eigene Gesundheit kann man sich dann da austauschen vor Ort mit Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sogar mit dem Arbeitgeber, mit dem Vorgesetzten direkt. Wenn Sie da Fragen haben oder eigene Erlebnisse schildern wollen, können Sie das gerne tun, kostenlos wie immer in der Redezeit über die 08000 44177 08000 44177. Und wenn Sie sehr viel Negatives zu berichten haben, möglicherweise haben Sie ja auch etwas erlebt, von dem Sie sagen, ja, das war schon ganz schlimm in meinem Unternehmen, würde ich aber gerne mal erzählen, können Sie es gerne tun, auch unter einem anderen Namen. Wir sind da sehr an Ihren persönlichen Geschichten interessiert und wie gesagt, es bleibt unter uns, die Geschichte nicht, aber Ihr Name auf alle Fälle. Wenn Sie also anrufen wollen, kostenlos 08000 44177. Frage heute, wie wichtig ist das Betriebsklima für die Gesundheit? Michael Ölwein aus Parchim ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich höre sehr interessiert zu und ich habe so ein bisschen den schon erzählt, dass ja mein Leben schon viele Krisen durchlaufen hat. Ich hatte jetzt hatte mal im öffentlichen Dienst gearbeitet und war dann, durch Mobbing und so weiter, war dann stark depressiv, hatte auch eine Scheidung. Und dann hat mir geholfen, ich hatte mal Forstfacharbeiter gelernt. LKW-Fahren war für mich die beste Therapie, um wieder aus meiner persönlichen Krise rauszukommen. Also ich war ja depressiv, habe mich dann einfach gesund schreiben lassen oder laufen zu den Ärzten, hat mir nicht geholfen, hat mir nur noch kranker gemacht und durch LKW fahren, ja, dann war ich weit weg von dem Problem und ich fahre gerne LKW, ich weiß, dass das kein begehrenswerter Beruf ist, aber ich mache ihn gerne und bin dann dadurch wieder stabil geworden. Und habe aber auch dieses Jahr, musste meinen Bruder beerdigen, der sich das Leben genommen hat. Oh. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis vom Arbeitgeber gehabt. Mhm. Der hat von mir Sachen gefordert, wo ich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mal einhalten konnte. Habe ich gekündigt sofort, habe gesagt, ich mache nicht mehr, habe meinen Sohn angerufen, ausgeräumt.
Herr Ölwein. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Wenn ich das richtig verstehe, sind Sie sozusagen immer derjenige gewesen, der sich selber in so einer Situation helfen musste, weil Sie sowohl in Ihrem Beruf vorher keine Hilfe gefunden haben, dann sind Sie, wenn ich das mal so plakativ sagen darf, ein Stück weit vor Ihren Problemen weggefahren als LKW-Fahrer und jetzt sind Sie aber in einer ähnlichen Situation, dass Sie wieder ein großes Problem haben.
Ich habe jetzt eine neue Spedition, da fühle ich mich wohl, aber als LKW-Fahrer, da kann ich nicht sagen, ich habe heute meine Migräne, ich kann heute nicht oder so. Das ist eine ganz andere Situation. Es wird ja immer erzählt, wenn man große Firma und dann gibt es noch einen Betriebsarzt, aber ich möchte auch mal für die LKW-Fahrer sprechen, für die ist gar nichts. Da gibt es ja noch nicht mal Parkplätze, damit man seine Lenkzeiten einhalten
kann. Da muss man,
Die sind überfüllt, die Parkplätze.
Herr Ölwein, ich merke schon, da sind viele, viele Widersprüche in Ihrem Job, die Sie täglich erleben. Ja, und mich würde natürlich jetzt schon mal interessieren, gibt es Berufe, Helmut Schröder, bei denen man sagen kann, also wenn man da eine Lebenskrise hat, dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn man erstmal ausscheidet für einen gewissen Zeitraum, weil es ja auch eine Gefahr in sich birgt, wenn jemand zum Beispiel LKW fährt und dabei mit seinen Gedanken gar nicht auf der Straße ist, sondern bei seinen persönlichen Krisen, kann man also sozusagen in einem dann hoffentlich stattfindenden vernünftigen Dialog sozusagen da mal für ein vierwöchiges Auszeit oder so plädieren und dann praktisch vor der Tür bleiben?
Also wir hatten vor 2-3 Jahren einen Fehlzeitreport gehabt, wo es um Sucht ging beispielsweise. Und interessanterweise ist auch die Suchtabhängigkeit unter Ärzten vergleichsweise hoch. Und wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, Sie haben einen Operateur in einem Krankenhaus und einen behandelnden Arzt, der abhängig ist, drogenabhängig ist und der behandelt weiterhin, dann ist es natürlich ein klassischer Fall für die Bedrohung für Leib und Leben an der Stelle. Mhm. Und da geht es überhaupt nicht darum, Ärzte an der Stelle zu stigmatisieren, dass sie irgendwie häufiger zur Flasche oder was auch immer greifen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass man entsprechende Maßnahmen gemeinsam mit den Ärzten, gemeinsam mit den Krankenhäusern versucht aufzubauen, zu sagen, es gibt auch Suchtprobleme unter Ärzten und dann entsprechend auch zu schauen, wie bekommt man die Ärzte dann wirklich weg vom Patienten an der Stelle, für die ja wirklich Gefahren ausübt an der Stelle.
Aber trotzdem nochmal die Frage jetzt konkret nach Herrn Oehlmann. Also ein LKW-Fahrer, der muss hunderte von Kilometern, möglicherweise tausende Kilometer innerhalb von Tagen fahren und der ist mit seinen Gedanken woanders, Bruder gestorben, andere Probleme tauchen auf, Depressionen tauchen auf, dann ist es doch wirklich wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich mit ihm gemeinsam in einem konstruktiven Gespräch darauf verständigt, dass man sagt, du bleibst jetzt mal für 4 Wochen zu Hause oder möglicherweise sogar länger, aber danach nehmen wir dich gerne wieder auf. Ist das auch eine Form von Umgang und Stressbewältigung?
Also aus meiner Sicht ist es immer das Erste, das Wichtigste, glaube ich, überhaupt die Offenheit zu haben, darüber zu sprechen, sowohl von Herr Oehlwein als auch von der Führungskraft und offen damit umzugehen, keine Sanktionen anzudrohen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern konstruktiv zu sagen, wie können wir dieses Problem gemeinsam lösen an der Stelle. Und wenn es beispielsweise der Fall ist, zu sagen, Sie stellen eine Gefährdung dar im Straßenverkehr und wir müssen dich vom Netz nehmen für einen Monat oder für 2 Wochen oder was auch immer, kann man da an der Stelle auch Wege finden, dass man gemeinsam diese Problemstellung gemeinsam übersteht an der Stelle. Herr Oehlmein, Sie wirklich alleine zu lassen an der Stelle und zu sagen, es ist Ihr Problem und Sie müssen sich anpassen, finde ich in heutigen Zeiten einfach erschreckend, ich persönlich. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie Sie damit umgehen, beziehungsweise wie auch ein Unternehmen damit umgeht, weil die wollen ja eigentlich einen guten LKW-Fahrer auch weiterhin in ihrem Unternehmen haben. Und Sie gefährden ja sowohl Ihre Sicherheit, Herr Oehlwein, die Unternehmenssicherheit als auch die Sicherheit der Straßenverkehrsteilnehmer.
Marina Asch aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, Frau Asch, bitte.
Ja, also ich habe auch mehrere Krisen gehabt und ich habe also große Unterstützung bei meinen Kollegen gefunden, auch bei den direkten Vorgesetzten. Und das Schönste fand ich so, dass meine Kollegen mir dann auch so eine Karte gemacht haben, wo dann drauf stand, am Ende wird alles gut und wenn nicht, gibt es immer noch uns.
Also Sie haben das Ganze anders erlebt als Herr Oehlwein. Sie sind aufgefangen worden in Ihrem Unternehmen und sind sozusagen dann auf andere Gedanken gekommen. War das für Sie von vornherein klar oder haben Sie das, war das überraschend für Sie oder haben Sie gedacht, nee, also in diesem Kreis habe ich mich immer schon wohlgefühlt und ich kann sicherlich auch in dieser schwierigen Phase meines Lebens darüber offen sprechen?
Das war mir eigentlich relativ klar.
Okay, das ist ja ein positives Beispiel. Henrike von Platen, Sie kennen sich ja aus mit Unternehmen. Wie weit ist das denn überhaupt tatsächlich mit dieser Offenheit heute? Kann man sich heute offen seinen Kolleginnen und Kollegen eigentlich anvertrauen oder ist in dieser dynamischen Welt, Arbeitswelt, von der wir gesprochen haben, der Druck so groß, dass man vielleicht auch Angst haben muss, dass die das ausnutzen? Kann man sich heute überhaupt eine Schwäche erlauben im Unternehmen, auch im Vergleich zu Kollegen, wo vielleicht der ein oder andere dann sagt, ach guck mal, da kann ich vielleicht auf dessen Job zurückgreifen oder kann die vielleicht den auch noch ausboten? Ist das so? Konkurrenzdenken?
Das Konkurrenzdenken gibt es bestimmt, aber ich denke, der Punkt ist, man kann sich darauf verlassen und wenn man das nicht kann, wird man das schnell merken und wird, wie Herr Oehlwein dann auch zum Beispiel einfach die Reißleine ziehen und sagen, dann gehe ich halt. Und eine Frau Asch ist aufgefangen worden und bleibt in dem Unternehmen erhalten. Ich denke, wir können und müssen als Arbeitnehmerin diese Offenheit leben letzten Endes, weil dadurch erfahren beide Seiten auch, ob sie zusammenpassen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als einen Job zu haben, der nicht funktioniert oder wo man eben nicht aufgefangen wird. Mhm. Und in dem Fall erlebt man es live, manchmal ist es dann eben die harte Tour, man zieht aber sogar selber die Reißleine oder es ist die positive Variante. Und ich glaube, dass Menschen immer mehr Wert darauf legen, einen Arbeitsplatz zu haben, der eben die positive Reaktion hervorrufen wird. Und ansonsten gehen sie auch. Und Unternehmen tun sich immer schwerer, die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen und zu halten, wenn sie sich nicht entsprechend ausrichten. Und deswegen sehe ich es schon so, dass ich denke, dass es auch ja quasi meine persönliche, für mich persönlich meine Pflicht sozusagen ja auch ist, diese Offenheit zu leben. Und dann stelle ich auch fest, bin ich an der richtigen Stelle oder nicht. Und gerade die jungen Menschen heute, also die wechseln dann auch eher schneller. Hm. Die wechseln dann einfach und die werden das richtige Unternehmen finden. Und wenn die Unternehmen sich nicht darauf einlassen, naja, müssen sie dann den nächsten Lkw-Fahrer suchen oder ausbilden und. Und das macht auch keine Freude. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Sind wir in einem Arbeitsmarkt unterwegs, bei dem man sagen kann, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können tatsächlich sozusagen auch ein Stück weit mit ihrer eigenen Kraft, mit ihrer eigenen Fähigkeit auch gewisse Dinge initiieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, aber auch Arbeitgeber steuern oder zumindest sich aussuchen, wie Sie es gerade geschildert haben. Sind wir tatsächlich in dieser Situation?
Sicherlich nicht bei allen Unternehmen, aber ich glaube gerade auch bei vielen schon. Und ich glaube, es ist eine Frage der Initiative. Wenn die Beschäftigten zusammenhalten und Ideen entwickeln oder gemeinsam Lösungen finden, sei es nun die Karte, die sie gemeinsam schreiben oder etwas anderes oder sagen, wir fangen dich auf. Es gibt ja auch solche, die dann einspringen und sagen, ich übernehme diese Schichten von dir, wir tauschen das jetzt mal alles und so. Also auch Dinge, die vielleicht nicht vom Arbeitgebenden dann direkt umgesetzt werden, wo Mitarbeitende sich aber gegenseitig unterstützen. Das kommt ja auch vor. Das ist vielleicht nicht bei allen Unternehmen möglich, aber ich glaube, da haben die Mitarbeitenden teilweise eine ganz schöne Fantasie, die sie dann auch umsetzen. Und das sehe ich als sehr positiv.
Am Telefon Dr. Fritjof Stein aus Hamburg. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gespräch verfolgt und irgendwie brennt es mir so ein bisschen auf der Seele, weil ich das Gefühl habe, dass die dort Anwesenden so ein bisschen von etwas reden, was nicht die Leute betrifft, die jetzt zum Beispiel in Leiharbeitsfirmen sind oder die damit konfrontiert sind, zum Beispiel nach einem Schicksalsschlag, wie zum Beispiel ein Unfall, mit den Institutionen konfrontiert zu sein, die sie nicht fördern, sondern sogar eigentlich schon fast bekämpfen. Mhm. Und ich sehe hier zum Beispiel auch bei Unfallkassen zum Beispiel ganz massive Verbesserungsgeschichten. Ich sehe und habe es im eigenen Umfeld live erlebt, wie inkompetent dann auch die Ärzte arbeiten, wie diese Krankenkassenmitarbeiter zum Beispiel die Ärzte anweisen, was sie tun sollen, die ja gar keine medizinische Ausbildung haben und so weiter, die dazu führen, dass diese Menschen massiv so gestresst sind. Und dann muss ich auch noch mit dem Arbeitsplatz sich oder mit den Leistungen oder den sinkenden Leistungen des Arbeitsplatzes dann sozusagen auch noch beschäftigen. Mhm. Also und beziehungsweise den Stress, der damit verbunden ist. Und das sind Kaskaden, die eigentlich alles verschlimmern. Mhm. Und an der Stelle ist massiv irgendwas geboten. Hier laufen auch irgendwelche Machtstrukturen, ich möchte das gar nicht blicken, das verspricht man auch alles.
Herr Stein, ich muss Sie leider an dieser Stelle unterbrechen, weil Sie ganz schlechte Verbindungen haben. Wir können Sie ganz, ganz schlecht verstehen. Ein Stück weit habe ich es aber verstanden. Sie haben gesagt, im Grunde ist es eben ein besonderes Problem, auch gerade für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Und Sie haben auch gesagt, dass es da möglicherweise im Umfeld von Unternehmen auch Institutionen, Strukturen gibt, die dann eben gar nicht so förderlich sind für jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und das würde ich gerne nochmal an Uwe Gericke weitergehen. Der ist ja Facharzt für Arbeitsmedizin. Das, was gerade eben geschildert worden ist von Herrn Stein, ist das tatsächlich ein Problem, dass man sagt, okay, im Unternehmen mag es in Ordnung sein, aber wenn man sozusagen erstmal außen vor der Tür ist, dann hat man eben große Schwierigkeiten, da aufgefangen zu werden?
Wenn man draußen vor der Tür ist, dann hat man das natürlich schwer. Wir haben sicherlich eine erhebliche Spreizung der Unternehmenskultur in Deutschland. Wir haben die Großindustrie, wir haben die größeren Betriebe, die wissen, wie wichtig die Betriebskultur für das Unternehmen ist. Darüber haben wir schon gesprochen, die Bindung der Mitarbeiter. Aber wir haben natürlich auch viele, die eben in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, die nur in Leiharbeit, in Befristung sind. Und für die ist es natürlich wesentlich schwieriger, auch Vertrauen zu fassen in die Rahmenbedingungen des Unternehmens und sich in solchen Krisensituationen zu öffnen.
Also die sind dann schon ein Stück weit schlechter dran als die, die fest in einem Team integriert sind und da wahrscheinlich dann auch auf gewachsene Strukturen zurückgreifen können in so einer Lebenskrise.
wo Menschen über viele Jahre, ja Jahrzehnte zusammenarbeiten, gemeinsam Krisen im Unternehmen bewältigt haben. Da ist es natürlich wesentlich leichter, auch Verständnis für persönliche Situationen von anderen zu erlangen und sich auch gegenseitig Unterstützung zu geben. Das schafft ja gerade erst gute Arbeitsbedingungen. Und wir wissen eben, dass diese Arbeitsbedingungen eben auf unsere persönliche Gesundheit auch zurückzahlen.
Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, Herr Oehwan hat das auch angesprochen, er wurde gemobbt, hat er gesagt. Mobbing war ja viele Jahre ein ganz wichtiges Thema, weil immer wieder gesagt wird, das ist mittlerweile sehr übergreifend geworden. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiter haben sich untereinander bekriegt, regelrecht am Arbeitsplatz. Welche Entwicklung hat das mittlerweile genommen? Wenn man Sie so reden hört und auch so ein Stück weit diesen Report hört, kann man sagen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mittlerweile auf einem guten gemeinsamen Level und es gibt eher nur noch Probleme so nach oben und nach unten vielleicht nochmal. Ist dieses Thema Mobbing abgeebbt bei uns in Deutschland oder findet das durchaus noch statt?
Natürlich gibt es immer noch Menschen, die sich am Arbeitsplatz nicht vertragen. Und es gibt organisatorische Probleme, die dazu führen, dass einzelne Arbeitsprozesse nicht sauber durchstrukturiert sind. Und wo es um das Überleben des Einzelnen geht, wenn vielleicht nur 2 von 3 den Arbeitsplatz am Ende des Jahres behalten können, dann wird es auch untereinander kritische Situationen geben. Mobbing ist sicherlich noch vorhanden und wichtig. Aber Mobbing fällt eben auch in die Verantwortung der Führungskräfte des Unternehmens, weil rechtzeitig bei solchen Situationen eingeschritten werden muss, um zu schauen, wie können wir den Prozess wieder gerade biegen.
Henrike von Platen, Sie haben es ja vorhin angesprochen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens können sich möglicherweise ganz sicher sein und sagen, ich bin so gut, dass ich mir einen Job auch aussuchen kann. Sie haben auch angesprochen, dass untereinander dieses Konkurrenzdenken nicht mehr so ausgeprägt ist. Stimmt das, dass Sie sagen würden, dadurch, dass sozusagen die Arbeitswelt oder der Arbeitsmarkt ein Stück weit ja entlastet ist in den vergangenen Jahren, braucht man sich untereinander nicht mehr dauerhaft zu positionieren, schon gar nicht mit miesen Tricks?
Ich würde da gerne sagen, ja, man braucht es nicht mehr, aber ich glaube, das entspricht leider noch nicht ganz der Realität. Das wäre schön, wenn wir mehr dahin kämen, dass sich die Menschen auch so fühlen, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber ich glaube, das werden wir nie erreichen, weil Menschen sind, wie sie sind und werden immer auch mit dem Konkurrenzgedanken unterwegs sein. Das ist einfach so. Oh. Und ich denke, beim Mobbing musste ich so gerade überlegen, ja gut, kritisches Lebensereignis, wenn das dann noch zusätzlich zu Mobbing führt, das ist natürlich eine Katastrophe. Also wenn ich jetzt quasi mir vorstellen müsste, dass, weil es einer Person im Team schlecht geht, sie dann womöglich noch zusätzlich gemobbt wird, weil das ist ja dann noch leichter, dann diesen Platz freizukriegen oder so. Das ist natürlich wirklich, ja, widerwärtig, muss man fast schon sagen. Ne? Und ich glaube, dazu kann man, also dazu beitragen, dass sowas weniger wird. Das ist dann letzten Endes die Unternehmenskultur, die Führungskraft, das ist das ganze Umfeld. Das ist, wie Herr Gericke sagte, die Sache mit der Bindung und dann natürlich der Umgang. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle uns darüber im Klaren sind, dass das um Menschen geht, die miteinander die Zeit verbringen, in der sie arbeiten. Und dass Arbeitszeit eben auch Lebenszeit ist und wir nicht immer so sagen können, naja, ich muss jetzt halt arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist schon klar irgendwo, ich muss meine Existenz sichern, aber ich muss mich deswegen nicht quälen und beuteln lassen. Und es ist sehr bedauerlich, dass das mit Leiharbeit und ähnlichen Dingen eben immer noch so viele prekäre Situationen gibt. Aber wenn es nur die geringste Chance gibt, etwas anderes zu machen, dann sollten beide Seiten an der Stelle dafür sorgen, dass ich eine angenehme Lebenszeit habe, auch während ich arbeite. Und es ist irgendwie ein Drittel der Zeit, die ich am Tag verbringe, mindestens, ne? Oder je nachdem. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man auch Führungskräften schulen muss und was auch in einem Team gelebt werden muss.
Ingo Anderbrügge aus Hannover, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Anderbrügge mein Name. Erstmal vielen Dank in die Runde, dass Sie dieses Themas annehmen. Was Frau von Platen eben gerade gesagt hat, kann ich 1 zu 1 unterschreiben. Das finde ich ganz toll, weil es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um die Lebenszeit. Was ich aber sagen möchte, ist, natürlich stellt die Arbeitswelt hohe Anforderungen an die Beschäftigten. Es geht um Zeitdruck, fehlerfrei arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn dann persönliche Krisen hinzukommen, werden Belastungsgrenzen unterschritten. Also in meiner persönlichen Krise war es aber, also Scheidung, war es aber so, dass Belastungsgrenzen dann unterschritten wurden. Also genau umgekehrt. Ich habe dann halt aus einer Projektleitung, also ich bin Projektleiter in der Versicherung gewesen, bin dann gewechselt in einen operativen Bereich, um die Scheidung und das zu verarbeiten und auch meine Kinder gut zu behüten. Habe also den Fokus auf den privaten Bereich gelegt und dadurch ging es dann die Abwärtsspirale meiner Karriere, also genau in die andere Richtung. Ich will gar nicht so weit auf das Unternehmen eingehen, was da alles dann falsch gelaufen ist, sondern bei mir war es dann eher so Unterforderung und dann war es dann irgendwann so, dass ich immer weniger gearbeitet habe, immer weniger Motivation auch hatte und heute ist es halt so, ich habe heute gerade das Gespräch mit meinem Abteilungsleiter gehabt, halt wegen Aufhebungsvertrag, weil beide Seiten halt nichts mehr voneinander haben. Und das ist so meine Situation. Und
mochten Sie damals in der Situation, als die Scheidung anstand oder sich abzeichnete, nicht mit Ihrem Unternehmen reden oder mit den Vertretern des Unternehmens reden, um denen so ein Stück weit auch mal Ihre Offenheit zu zeigen und zu sagen, mir wird es jetzt die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, schlechter gehen, weil ich diese Situation bewältigen muss? Und oder haben Sie das Gespräch geführt und es gab kein positives Feedback?
Doch, ich habe das gemacht und es gab auch ein positives Feedback. Es wurde gesagt, also von meinen ehemaligen internen Kunden, klar, du kommst jetzt bei uns in die Abteilung, wir fangen dich auf, mach das mal. Und wenn du die Scheidung dann bewältigt hast, dann kannst du wieder zurück. Das fand ich auch wirklich super. Nur war es halt so, ich habe mich wirklich 3 Jahre lang so gelangweilt. Also ich konnte zwar meine private Sache regeln, aber meine Reputation hat halt enorm gelitten. Also ich war halt nicht mehr der der Prozessmanager oder der
coole Ingo.
Bitte?
Sie waren nicht mehr der coole Ingo im Unternehmen.
Genau, ich war nicht mehr der coole Ingo, sondern der uncoole Ingo. Genau. Und ich musste mich dann wieder, sag ich mal, nach oben kämpfen. Also meine, das kann ich auch total verstehen. Also meine ehemalige Chefin, die hat gesagt, okay, pass mal auf, ich kann mit dir hier nichts anfangen. Ich versetze dich jetzt mal in eine neue Querschnittsfunktion, da bist du besser aufgehoben. Das war allerdings ein Job, ich sag mal so, wenn jemand aus dem Rechnungswesen versetzt wird und sag ich mal in die Auslandsabteilung Türkei-Geschäft und muss dabei Französisch, Italienisch, Türkisch und Arabisch beherrschen. Also das war halt nicht machbar.
Ja, traurige Geschichte, Herr Anderbrück. Ich hoffe aber, Sie sind jetzt mittlerweile in einer Situation, wo Sie sagen, Aufhebungsvertrag, Sie haben hoffentlich neue Perspektiven gefunden.
Genau, das ist jetzt halt der Fall. Und deswegen finde ich von Frau von Platen das halt super. Ich verdiene jetzt halt enorm weniger, also eine ganze Menge weniger, aber
das
ich habe dadurch unglaublich viel Lebensqualität dazu gewonnen. Weil man braucht gar nicht so viel Geld, wie man im Vorfeld denkt, wenn man es dann wirklich mal durchrechnet.
Was ich daran spannend finde, wenn ich mal kurz einhaken darf, wie Sie das geschildert haben, ist es eigentlich klassisch typischerweise ein Fall für Frauen in Gänsefüßchen. Also es sind definitiv mehr Frauen, die das in so einer Art so erleben. Und deswegen hätte ich jetzt auch gerne eben genau diese Frage gestellt, hat das dazu geführt, dass sie weniger verdienen? Und da finden wir nämlich auch den Sprung in Richtung Gender Pay Gap, so dieser Durchschnitt. Und das betrifft eben Männer und Frauen, wenn sie die gleiche Situation plötzlich mal erleben. Es ist nicht ein reines Frauenproblem, sondern es ist einfach liegt in der Sache. Und wenn Männer das erleben, passiert das auch. Also danke.
Ich würde gerne aber Helmut Schröder nochmal fragen, dieser Fall, den wir jetzt gerade von Herrn Anderbrügge gehört haben, dass im Grunde, sagen wir mal, sein Unternehmen zunächst mal ja offen reagiert hat, gesagt hat, okay, wir haben das verstanden, wir wollen dir auch helfen, aber dann im Laufe der Zeit sozusagen eine Spirale in Gang gekommen ist, bei dem er dann sozusagen auch den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen verloren hat und die sozusagen dann ja damit beigetragen haben, weil der Kontakt eingebrochen ist, dass er immer weiter in eine andere Situation abgerutscht ist, aus seiner persönlichen Sicht zumindest. Ist das auch verbreitet, dass die Unternehmen schon gut positioniert sind oder bereit sind, offen zu sprechen, aber die Mitarbeiter noch nicht bereit sind, die Kolleginnen und Kollegen noch nicht bereit sind, ein neues Image auch zu akzeptieren?
Also ich kann mir sowas persönlich nicht vorstellen. Im Einzelfall sicherlich, aber im Großen und Ganzen nicht, weil jeder kennt die Einschläge, die man als älterer Mensch, aber auch sicherlich als jüngerer Mensch hat, dass der Tod von einem Partner, dass eine Scheidung, die ja heutzutage sehr häufig vorkommt, diese Einschläge kennt man ja aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, aus dem Familienkreis. Und ich kann mir da an der Stelle natürlich im Einzelfall schon vorstellen, dass die sozusagen die Situation eines Kollegen an der Stelle ausgenutzt wird. Aber auch an der Stelle würde ich immer wieder die Aufgabe der Führungskraft eigentlich sehen, dass eine Person, die geschwächt ist an der Stelle durch einen persönlichen Schicksalsschlag, dass diese wirklich an der Stelle auch geschützt wird. Das ist eine Herausforderung, eine Pflicht meiner Einschätzung nach, die ein Beschäftigter, die ein Führungskraft übernehmen muss. Für mich sind die beiden Fälle, also Herr Anderbrücke, aber auch von Herr Ölwein, klassische Fälle doch unterm Strich jetzt, wenn man mal in einer weiten Perspektive mal nicht im Einzelfall in der konkreten Situation, wenn man eine Kündigung ausspricht, aber doch eigentlich ein Erfolgsmodell, weil es bedeutet meiner Einschätzung nach, dass man eine Krise erlebt hat und man sitzt selber an der Stelle, wie bei Herrn Ölwein, natürlich am Steuer dann und zu sagen, ich entscheide, dieses mache ich mit oder dieses mache ich nicht mit. Und wenn es beispielsweise auch passt dazu, in der konkreten Situation aus einem guten Unternehmen rauszugehen und selbst auf Geld zu verzichten, dann sitzt man an der Stelle immer selbst am Steuer und gestaltet sein eigenes Leben. Also man geht aus meiner Sicht gestärkt aus einer Krise hervor. Und sind wir ehrlich, es wird höchstwahrscheinlich auch nicht Ihr letzter Arbeitgeber sein, Herr Anderbrücke, sondern es werden noch weitere Kolben. Und wenn Sie mal im langen Rückblick das anschauen, könnte ich mir vorstellen, dass Sie sagen, Sie haben damals genau die richtige Entscheidung getroffen, vielleicht gezwungenermaßen, weil sie einfach unterfordert waren. Aber sie haben aus meiner Sicht die richtige Konsequenz gezogen, weil wenn man unterfordert ist, langjährig im Betrieb ist, das ist eine psychisch belastende Situation, der ich persönlich auch nie ausgesetzt sein möchte.
Dr. Bernhard Schiemann am Telefon, guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde. Ich möchte die Diskussion ein bisschen beleben durch einen Kontrapunkt aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen für alles verantwortlich ist und also nicht, dass ich jetzt für ein schlechtes Betriebsklima bin oder unter Ärger unter Kollegen oder so, bitte nicht missverstehen. Aber ein Unternehmen und Führungskräfte können nicht alles auffangen. Sehen Sie mal Unternehmen in der Dienstleistungsbranche oder Herrn Ölwein aus Parchim. Wären Sie jetzt als Kunde dieser Spedition bereit, auf Ihre Lieferung, auf Ihre rechtzeitige Lieferung zu verzichten, weil ein Fahrer ein persönliches Problem hat beispielsweise, nur temporär, bis die Spedition das auffangen kann? Das müssen Sie sich mal überlegen. Also versetzen Sie sich mal in die Lage eines Unternehmens, das Kunden hat und Kundenwünsche bedienen möchte und dann mit so einer Aufgabe das zu organisieren oder wie auch immer die Führungskraft jedenfalls das zu kompensieren oder auch der Kollegen, stellen Sie sich das mal vor. Oder stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Laden, haben einen Fachberater vor sich oder eine Fachberaterin und die dreht sich um, weil sie im Moment ein ganz anderes persönliches Problem hat und verschwindet in den Pausenraum. Was machen Sie denn als Kunde? Bleiben Sie in diesem Fachgeschäft stehen und warten, bis die nächste Fachberaterin frei ist? Oder denken Sie sich, huch, was war das jetzt? Und gehen in den nächsten Fachmarkt.
Die Frage haben wir vorhin ja kurz schon angesprochen, aber Uwe Gericke als Facharzt für Arbeitsmedizin nochmal an Sie. Die Frage, ist das nicht tatsächlich so, dass man die Unternehmen ein bisschen überfordert, indem man jetzt von denen erwartet, dass sie sozusagen auf jedes persönliche Schicksal ihres Mitarbeiters, ihrer Mitarbeiterin eingehen und denen sozusagen so ein Wohlfühlumfeld bieten, in dem sie dann auch mal sagen können, okay, ich bleibe mal 2 Tage zu Hause, weil es mir jetzt gerade ein bisschen schlechter geht. Das ist zwar jetzt keine Erkrankung, die man sieht. Also ich habe jetzt weder einen Schnupfen und schniefe rum und stecke andere an. Ich habe mir auch nicht den Arm gebrochen, sondern ich habe jetzt gerade meine Schwächephase in meinem Leben und da erwarte ich jetzt mal Rücksichtnahme und das Unternehmen, sprich zum Beispiel die Spedition, sagt, ja, dann können wir den LKW nicht fahren lassen und das Fleisch, was geladen ist, wird schlecht.
Also ich will Ihnen natürlich zustimmen und sagen, Unternehmen haben keine therapeutischen Aufgaben und sind nicht die Behandler für ihre Mitarbeitenden. Aber wir müssen eben festhalten, Krankheit gehört zum Leben dazu und Krisen gehören eben auch zum Leben dazu. Und wenn die Statistik belegt, jeder Zweite hatte in den letzten 5 Jahren eine Krise, dann müssen wir uns eben dieser Situation stellen und müssen das auch im Unternehmen tun. Menschen haben Schnupfen, Menschen brechen sich Beine und Menschen erkranken eben auch an einer psychischen Erkrankung, vielleicht im Zusammenhang mit einer persönlichen Problematik im eigenen Haushalt. Und auf diese Situation muss ein gutes Unternehmen natürlich auch vorbereitet sein und sich Möglichkeiten schaffen, wie es in diesen Situationen umgeht. Und je einfacher, je offener solche Thematiken im Vorfeld thematisiert werden, umso leichter ist es auch dann mit der Situation im Betrieb umzugehen, den Betroffenen eben tatsächlich Entlastung zu ermöglichen.
Mhm. Stefanie Ludwig aus Hagen, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Stefanie Ludwig. Ja,
ach, sogar Hagen am Teutoburger Wald.
Jawohl.
Bei Osnabrück, ja.
Ja, genau. So, ja, also ich wollte das Ganze mal aus Unternehmersicht schildern. Wir haben einen kleinen Handwerksbetrieb mit 7 Leuten. Wir machen seit 24 Jahren Kostüme und das heißt, wir sind sehr kreativ hier unterwegs und wir haben hauptsächlich Frauen, viele auch in Teilzeit mit Kindern und auch über 40, wo es den Eltern dann schon nicht mehr gut geht. Und wir haben verschiedene Sachen. Da ist natürlich sowas wie Scheidung, der Vater stirbt, der Oma geht es furchtbar schlecht. Ich selbst hatte letztes Jahr eine Herz-OP und es gibt also Probleme immerzu und überall. Und wir sehen zu, dass wir, weil wir auch alle hier in einer Werkstatt arbeiten und uns sehen, dass das Klima sehr gut ist. Und wir tragen uns sozusagen gegenseitig. Wir reden auch viel drüber und tauschen uns untereinander aus. Und das ist wirklich, ich finde, das ist eine Investition, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man dann gute Mitarbeiter dadurch halten kann.
Ich wollte Sie fragen, ist das jetzt für Sie eine Investition oder ist das sozusagen ein persönliches Lebensgefühl, dass Sie sagen, ich möchte mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Umgang pflegen, ich möchte ein Vertrauensverhältnis haben und ich möchte auch in einer schwierigen Situation für Sie da sein, vielleicht auch mit der Möglichkeit, Ihnen zu sagen, bleib doch mal 2 Tage zu Hause.
Ja.
Das dient dir mehr und uns auch mehr, weil du dann hier sozusagen zwar nicht da bist, aber wir können dann auch konzentriert deine Arbeit auffangen. Also ist das jetzt bei Ihnen eine Unternehmersicht oder ist das eine menschliche Sicht,
die Sie zunächst mal... Linie. Also ich bin sicherlich, ich bin im ganzen Leben handle ich so. Ich kann auch gar nicht anders handeln. Und das hat sicher, also das ist nicht in erster Linie unternehmerisch. Das ist nur jetzt gerade durch das Gespräch, die Gespräche, die ich mir so angehört habe, ist mir das nochmal zu Bewusstsein gekommen, weil da auch von Investitionen eben die Rede war, dass das Ganze wirklich auch eine Investition ist in meinen Betrieb, um die Fachkräfte eben zu halten. Und die sollen sich wohlfühlen und ich will auch nicht morgens runtergehen und denken, oh nee, und jetzt darfst du da nicht und der hat komisch geguckt und das ist blöd. Es soll sich gut anfühlen für alle. Und wir haben jetzt gerade heute eine Auszeichnung bekommen als familienfreundlicher Betrieb und eine meiner Mitarbeiterinnen hat mir gerade heute noch eine wunderschöne WhatsApp aufgesprochen und zwar, dass sie heute gerade wieder richtig gut festgestellt hat, dass es gar nicht so wichtig ist, was man auf dem Konto hat, sondern was das Herz sagt und dass sie sehr, sehr gerne hier arbeitet und das hat mich unglaublich gefreut. Wir tauschen uns da immer sehr viel aus und da kriegt man auch viel Feedback.
Frau Ludwig, machen Sie so weiter. Lieben Gruß nach Hagen ATW am Teutoburger Wald bei Osnabrück. Schönen
Dankeschön.
Abend Ihnen noch und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ja, Herr Henrike von Platen, gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht so eine Art Gebrauchsanweisung für ein gutes Betriebsklima oder muss das aus den Menschen, aus den handelnden Personen nicht doch letztlich selbst entstehen und kann man sie bestenfalls dafür sensibilisieren, dass sie darüber mal nachdenken, wie sie ein gutes Betriebsklima hinkriegen, aber so eine Schubladenmappe rauszuholen und zu sagen, das und das muss ich abarbeiten, scheint mir nach dem, was wir auch gerade gehört haben, ja auch nicht die richtige Lösung.
Nein, ich glaube, Schublade hilft da wirklich nicht. Aber Frau Ludwig hat eigentlich schon ein tolles Beispiel gebracht. Und das gilt, denke ich, für Unternehmen jeder Größenordnung. Es kommt erstmal grundsätzlich von oben. Also wenn die Chefin so tickt, dann wird das auch nach unten bis auf die letzte Treppenstufe sozusagen funktionieren. Und das gilt nicht nur bei 7 Leuten, sondern auch bei 70.000. Also es muss wirklich auch gelebt werden. Man muss es wollen. Also man kann nicht nur sagen, ja, wir brauchen jetzt ein gutes Unternehmensklima und müssen irgendwas dafür tun. Zeig mal die Schublade, wo ist meine Checkliste, 7 Punkte, das machen wir jetzt und dann klappt das. Sondern ich brauche diese Überzeugung, dass ich mich damit auch wohler fühle. Und wenn ich mit Spaß und Begeisterung etwas umsetze, dann merken das die anderen und dann funktioniert das auch. Also von daher denke ich, das ist wirklich von oben oder eben auch in flachen Hierarchien dann etwas
einfacher,
wie Frau Ludwig das geschildert hat, Sie hat es gar nicht bewusst wahrgenommen als Investition, bis sie das jetzt im Gespräch gehört hat und stellt fest, aber genau das ist diese Investition. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch dauerhaft auszahlt. Also es geht nicht darum, dass die Mitarbeiterinnen dann sagen, ich komme auch mit weniger Geld klar oder das Geld ist nicht so wichtig oder wie auch immer, sondern es wird auch, bin ich davon überzeugt, dazu führen, dass das mit dem Geld dann auch stimmt.
Michael Weibel noch am Telefon aus Hildesheim. Guten Abend.
Guten Abend. Ich rufe an, ich war jetzt gerade neulich erst auf einer sehr schönen Fortbildung zum Thema Gesundheit und Arbeitsschutz und dort wurde mir eine Bertelsmann-Stiftung nahegelegt und wurde darüber diskutiert. Das Inhalt dieser Stiftung war zum unter anderem, dass was man an einer Depression erkranken kann am Arbeitsplatz, die Wahrscheinlichkeit um 70% erhöht in einem 5-jährigen Zeitraum, wenn Mitarbeiter am Arbeitsplatz ein oder mehrere Bedingungen ausgesetzt sind, zum Beispiel chronische Überforderung oder vor Ort keine Wertschätzung oder keine Möglichkeiten des Aufstieges, eine ungerechte Behandlung bekommen oder fehlende Unterstützung vom Arbeitgeber oder Vorgesetzten bekommen. Mhm. Und kann ich nur wiederum bestätigen, was ich das also im öffentlichen Dienst tätig bin, dass das sehr stark verbreitet ist da in dem Bereich, in dem ich arbeite, wissenschaftlichen Bereich, dass dort die Vorgesetzten zum Beispiel überhaupt nicht angehalten werden, überhaupt Führungsqualitäten zu entwickeln oder mitbringen zu müssen, sondern denen werden einfach Mitarbeiter unterstellt und dann muss man gucken, was denn nicht so schief geht. Im öffentlichen Dienst ist es natürlich nicht so wie bei der Dame eben, die Vorrednerin, die einen Betrieb führen muss, der auch Geld abwirft. Deswegen, bis da was passiert, da muss schon richtig was passieren, denn das fällt ja keinem auf, erstmal, wenn Leute einfach nur gehen oder krank werden. Und da, glaube ich, ist ein großer Handlungsbedarf, denn wenn ich jemanden auf der Straße ein Bein stelle und der fällt hin, dann werde ich verklagt und muss dem sein Krankenhaus bezahlen und das nicht alles und Schmerzensgeld. Aber wenn ich einen Chef habe, der unfähig ist, eine Führungsposition einzunehmen und Führungsverantwortung zu übernehmen, und die Leute werden krank, dann kriegt er noch ein gutes Gehalt am Monatsende.
Ja, sehr kritische Worte von Michael Weibel aus Hildesheim. Wir sind kurz vor Ende der Sendung. Trotzdem nochmal die Frage an Uwe Gericke, Facharzt für Arbeitsmedizin. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, auch auf die Zahlen, die heute nochmal durch diesen neuen Fehlzeitenreport deutlich gemacht worden sind. Also in den letzten 10 Jahren sind die psychischen Erkrankungen fast 80% gestiegen. Zeigt das nicht im Grunde, dass wir heute hier gut geredet haben und vieles Neues erfahren haben und auch sehr viel Positives formuliert haben, aber dass es im Grunde in unserer Gesellschaft und damit wahrscheinlich dann auch an den Arbeitsplätzen letztlich doch nicht so gut funktioniert, weil die Leute tatsächlich sagen, ich kann mit meinem Kopf, der ist nicht frei, ich kann einfach nicht mehr arbeiten oder ich kann das nicht mehr leisten, was man von mir verlangt. Also sind wir eigentlich nicht tatsächlich an einer ganz schwierigen Stelle zurzeit?
Naja, wir sind auf einem guten Weg. Dass wir darüber reden, sind ja schon die ersten Schritte, aber eben noch nicht die letzten. Und wir brauchen natürlich noch mehr Kommunikation, noch mehr gute Arbeitsbedingungen, damit Beschäftigte sich wohlfühlen und sich auch am Arbeitsplatz entwickeln können. Und so wie unser Hörer uns eben berichtet hat, ist eben die Rolle der Führungskraft von enormer Bedeutung für die psychische Gesundheit von Arbeitnehmenden. Und deswegen ist es wichtig, auch in Führungskräfte zu investieren, ihnen zu helfen, mit ihren Prozessen zurechtzukommen, ihnen Unterstützung zu geben und für Betriebe eben auch eine wichtige Aufgabe, über diese gesundheitsförderlichen Ressourcen am Arbeitsplatz nachzudenken.
Helmut Schröder, Sie veröffentlichen ja schon seit vielen, vielen Jahren diesen Fehlzeitenreport zusammen mit Ihren Kollegen aus Berlin und aus Bielefeld. Wenn wir diese Zahlen, die ich gerade nochmal zitiert habe, so nehmen, dann muss man ja wirklich sagen, es sieht eigentlich nicht so gut aus. Wie sehen Sie das denn, nachdem Sie nun viele dieser Reports erstellt haben?
Also die Ursache für den Anstieg, 80-prozentigen Anstieg in den letzten 10 Jahren der psychischen Erkrankungen, über die sind wir selber ein bisschen ratlos, weil aus dem einfachen Grunde, ich finde es ein positives Signal, weil wir hatten vor 10, 15 Jahren wirklich eine Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Wenn jemand depressiv war, wenn jemand einen Burnout gehabt hatte, dann hat er auf seinen Krankenschein einen Rückenschmerz beispielsweise diagnostizieren lassen. Also insofern glaube ich allein, dass wir erkennen, dass wir unser Körper auch eine Psyche hat, ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Jetzt geht es, glaube ich, darum zu schauen, wir haben Arbeitsschutzmaßnahmen, dass wir alle Helme anziehen, wenn wir auf einer Baustelle unterwegs sind, Arbeitsschuhe sind. In der Situation sind wir zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir genau auch, ich sag's mal, die Arbeitsschuhe, die Helme für die Psyche entwickeln müssen und auch ausrollen müssen in den Unternehmen und auch beobachten müssen, dass die Beschäftigten eben nicht bloß körperlich gesund sind, sondern auch seelisch gesund bleiben.
Also es bleibt einiges zu tun und das Betriebsklima in den einzelnen Unternehmen sollte verbessert werden. In einigen, wie wir gehört haben, ist es schon recht gut. Wir haben heute gefragt bei Lebenskrisen und Stress, wie wichtig ist das Betriebsklima für die Gesundheit, und wir haben, glaube ich, gelernt, es ist sehr, sehr wichtig. Danke an Dr. Uwe Gericke, Facharzt für Arbeitsmedizin, leitender Betriebsarzt bei EnerCity in Hannover und im Vorstand vom Berufsverband Niedersächsischer Arbeitsmediziner. Dank an Helmut Schröder, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Und dank auch an Henrike von Platen, Gründerin des Unternehmens FPI Fair Payment Innovation Lab und der früheren Präsidentin der Business and Professional Women Germany. Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Morgen gibt es hier Logo, unser Wissenschaftsmagazin bei NDR Info, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Die Zukunft der Medizin ist virtuell. Morgen um 21.05 Uhr hier bei uns bei NDR Info, Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen entspannten Abend und morgen einen letzten, hoffentlich auch entspannten und produktiven Arbeitstag, denn dann haben wir ja schon Freitag und dann ist das Wochenende. Wir stimmen Sie schon mal so ein bisschen drauf ein, gleich mit Play Jazz und Mauretta Heinzelmann direkt nach den Nachrichten. 22.05 Uhr geht das los. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.